have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns endlich mal, muss man sagen, also so großartig haben wir noch gar nicht drüber gesprochen bislang, über die große Neuerung in dieser Saison unterhalten. Das In-Season-Tournament hat gerade sein Premieren-Viertelfinale erlebt. Es geht aufs Halbfinale zu und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Wir, das sind zum einen ich, Lorenzo Di Gresti, der euch recht herzlich begrüßt und der auch mein Gegenüber, meinen kongenialen Partner, einmal mehr recht herzlich begrüßt, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Es geht mir fast wieder komplett gut. Ich bin
sehr schön.
Habe inzwischen rausgefunden, warum ich so hartnäckig krank war. Ich hatte nämlich Corona.
Oh!
Ich habe es tatsächlich geschafft, 2 Jahre nachdem es aufgehört hat, cool zu sein, habe ich mir Corona eingefangen. Und ich war wahrscheinlich einfach tatsächlich erkältet oder hatte eine leichte Grippe oder so und war dann auf dem Wege der Besserung und dann ging es aber wieder bergab. Und dieses Bergab, das war dann anscheinend eine Corona-Infektion.
Eieiei.
Aber alles im grünen Bereich. Die Symptome hielten sich in Grenzen. Ich bin, ja, nicht ganz putzmunter, aber nahezu. Was unter anderem bedeutet, dass mein Trip nach Hamburg, den ich morgen antreten werde, wir nehmen heute am Mittwochmorgen 10.13 Uhr auf. Und morgen fahre ich für ein paar Tage nach Hamburg. Ein vorerst letztes Mal, um so ein paar Termine abzuarbeiten, ein paar KommilitonInnen wiederzusehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das stand jetzt eben auf der Kippe. Und deswegen bin ich froh, dass ich inzwischen seit gestern wieder negativ bin und auch symptomtechnisch fast wieder fit. Was natürlich gleichzeitig auch bedeutet hat, dass ich mir die Viertelfinalspiele des In-Season-Tournaments nicht habe entgehen lassen wollen. Aber erstmal, wie geht's dir? Oh Gott, wo sind denn meine Manieren? Wie geht's dir, Bro?
Oh, ich dachte schon, der fragt nie. Mann. Hey. Mir geht's wunderbar, ich bin ein bisschen müde. Ich wurde heute Nacht um 3.57 Uhr von meinem Wecker geklingelt, was schon so ein bisschen andeutet, dass das Thema, worüber wir heute reden, wichtig ist, weil es sehr wenige Dinge gibt, die mich dazu bringen, gegen Mitternacht einen Wecker für knapp 4 Stunden später zu stellen und
was
dann
ich übrigens,
actually
also
auch aufzustehen.
3.57 Uhr, muss ich dir jetzt einfach mal knallhart, ich sag's einfach, wie es ist. Warum denn? Also, das Game geht ja nicht um 4 los. Es geht ja sowieso erst um 3:45 oder so.
Aber auch
dann stell doch den Wecker einfach auf 4.
Ja, ich habe allerdings auch schon manchmal den Wecker auf 4 gestellt, hab dann so ein bisschen vor mich hingeschlummert, dann war es 4:05 Uhr. Dann habe ich den Anfang verpasst, was mich dann sehr geärgert hat, weil man nie so richtig weiß, fangen sie nicht vielleicht doch mal pünktlich an, fangen sie zu spät an. Das hat ein bisschen was damit zu tun, welcher Sender überträgt. Also wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich gesehen, dass TNT überträgt und die fangen generell nie pünktlich an. Bei ESPN sieht es ein bisschen aus, also ich kann ja nicht wirklich den Grund nennen, aber es hat wohl was mit dem Sender zu tun, der zeigt, wie pünktlich angefangen wird, aber worauf ich hinaus möchte, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Es kam auch schon oft genug vor, dass ich dann ein bisschen zu spät dran war, was jetzt sicherlich auch kein Weltuntergang wäre, aber dieses kleine Puffer, was ich mir dann noch eingeplant hatte, habe ich aber auch dafür genutzt, um mit mir selber zu debattieren heute früh. Also ich lag dann wirklich ungelogen so bestimmt 3-4 Minuten im Bett und dachte mir so, mache ich es jetzt? Mache ich es nicht? Habe mich dann doch entschieden, es zu machen und es war eine sehr richtige Entscheidung. Dementsprechend meine Laune wunderbar, weil...
Das ist sehr gut, weil... Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du eine sehr vielversprechende Überleitung versucht hast anzufangen.
Denke ich mir auch.
Aber einen Kritikpunkt habe ich noch, der geht nicht an dich, der geht an die NBA. Da kann man generell mal sagen, dass das ganz schön Quatsch ist mit dem, also aus Leute wie wir, die vom europäischen Sport beziehungsweise vom Fußball kommen, wenn da 21 Uhr Anstoßzeit feststeht, dann ist halt 21 Uhr Anstoß. Also das habe ich mich schon immer gefragt, seit ich NBA-Fan bin, wenn ein Spiel auf 4 Uhr angesetzt ist und du aber von vornherein schon ausgehen kannst, ja okay, 4 Uhr 10, vielleicht 4 Uhr 15, was ist denn das? Also liebe NBA, die hier zuhört, nehme ich an, lieber Adam, geht da mal ran, also das ist doch, was soll das? Fangt doch einfach zu einer festen Zeit an und fertig.
Ja.
Du, also wahrscheinlich hat es mit Werbeeinnahmen zu tun, oder? Also du willst, dass die Leute dann halt ab 4 oder ab Ortszeit X einschalten und hast dann aber noch das ein oder andere Werbefenster, bevor es tatsächlich losgeht. Weißt du zufällig, ist das im generell im US-Sport so? Also NFL-Spiele oder so, gehen die auch später los?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht wirklich. Ich
verfolge abgesehen von der NBA nicht so wirklich viel.
Schreibt uns da gerne mal, das würde mich tatsächlich interessieren, wenn ihr NFL verfolgt, wenn ihr die NHL verfolgt, MLB, was auch immer, ob das generell ein US-Sport-Ding ist oder ob das nur in der NBA so ist. Aber, ja okay, wir werden die NBA, oder ich zumindest, werde die NBA im Laufe der heutigen Folge noch genug loben, weil, Spoiler Alert, ich bin ein Riesenfan des In-Season-Tournaments. Aber jetzt habe ich dir jetzt zweimal deine Überleitung verkackt. Du möchtest natürlich darauf hinaus, dass deine LA Lakers in einem knappen und, wie ich finde, sehr interessanten Spiel Phoenix geschlagen haben mit 106-103 und damit eines der beiden West-Teams sind, die im Halbfinale stehen am Donnerstag. Und da, also wenn ihr jetzt diese Folge hört, deswegen der Gedankengang von uns, wir werden jetzt zum einen diese Viertelfinalspiele ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht den ein oder anderen Aspekt tatsächlich analysieren, aber jetzt nicht so, wie ihr das von Playoff-Spielen kennt oder so wahnsinnig in die Tiefe. Wir wollen ein bisschen auf die Halbfinalspiele blicken, previewen, vielleicht sogar Prognosen abgeben, was wir glauben, wer sich den NBA Cup am Ende holen kann. Und dann wollen wir auch ein paar allgemeine Gedanken zu diesem neuen Format, zu diesem Turnier, ob wir Fans sind oder nicht. Ich habe meine Ansicht gerade schon gespoilert. Aber lass uns anfangen mit den Games, die für uns heute Nacht waren und gerne mit deinen Lakers. Am Ende ein knapper Sieg, ich würde sagen ein verdienter Sieg. Wie hast du das Spiel erlebt von den Lakers?
Ja, kann mich da nicht groß beklagen. Man hat eines der besten Teams der NBA geschlagen, ein Team, was wir beide auch in unserem Contender-Ranking mit drin hatten und ein Team, was mit Kevin Durant und Devin Booker in der Lineup 15-2 war in Regular Season Games, seitdem KD damals in Phoenix gelandet ist. Das heißt, man steht jetzt bei 15-3. In meinen Augen ein großer Erfolg. Die Lakers haben von Anfang an geführt, waren teilweise auch zweistellig vorne, haben diese Führung dann wieder hergegeben und es kam zu einer ziemlich spannenden Schlussphase, die offen war, in der beide Teams Möglichkeiten hatten, die Suns auch zwischenzeitlich geführt, aber wenn dann immer nur wirklich auch mit einem oder maximal zwei Pünktchen, wunderbar, kann ich meckern. LeBron hat abgeliefert, Anthony Davis hat abgeliefert, Austin Reeves hat abgeliefert und ich fand, und das ist so ein generelles Ding in all diesen vier Viertelfinal-Games, dass wir nicht so wahnsinnig viel Neues gelernt haben über jedes einzelne Team, aber dass die Stärken und Schwächen, die all diese 8 Teams haben, auch in diesen 4 Spielen zum Vorschein kamen. Das heißt, wir haben gut gesehen, was die Lakers können und womit sie strugglen. Wir haben gut gesehen, was die Suns können, womit sie strugglen und dementsprechend auch in den anderen 3 Begegnungen. Aber im Großen und Ganzen freut es mich, dass die Lakers so fit und gesund sind, wie noch gar nicht in dieser Saison, dass man auf den überwiegenden Teil der Spieler zurückgreifen konnte. Wir haben keinen Christian Wood gesehen, wir haben keinen Gabe Winston gesehen, ansonsten waren soweit alle dabei. Das freut mich natürlich, dass man jetzt auch mal so ein bisschen den Eindruck bekommt, was dieses Team kann, gerade in einem Game, was wichtig ist und wo so ein bisschen Playoff-Atmosphäre herrscht. Hat Bock gemacht und hat mir persönlich gezeigt, dass die Lakers ein Team sind, die, wenn es dann in die Phase geht, wo solche Spiele zur Regelmäßigkeit werden, sprich Play-In, Playoffs, erste Runde, zweite Runde und das, was danach eventuell folgt, die Lakers sind ein Team, mit dem man jederzeit rechnen muss und die so ziemlich jeden Gegner schlagen können.
Ja, ich finde es schön, dass du Playoff-Atmosphäre gesagt hast. Da will ich gleich einsteigen. Das war nämlich auch genau mein Eindruck und warum ich diese Games allgemein so geil fand. Kurz ein paar Gedanken zu den Lakers. LeBron mit einer überragenden Vorstellung. 31 Punkte, 11 Assists, 8 Rebounds, 5 Steals. das, was wir inzwischen von LeBron erwarten dürfen in seinen 40 Minuten. Er ist nicht mehr der Dominator über 40 Minuten, der jede Possession an sich reißen kann. Aber wenn es drauf ankam, gerade auch in der Crunch-Time, in den wichtigen Momenten, dann war er eben ja der Anführer dieses Teams offensiv und weiterhin einfach nicht zu stoppen in bestimmten Situationen. Anthony Davis hatte ich zwischendrin einen Moment als AD, das war ungefähr 3 Minuten vor Ende des dritten Viertels, war er an der Linie für 2 Freiwürfe. Da hat der Kommentator gesagt, Anthony Davis getting to the line 4-for-4 tonight. He's got 22. Und ich war so, was? Er hat 22? Also, ich hatte mir noch notiert und wollte da mit dir drüber sprechen, dass mir Anthony Davis viel zu passiv war und viel zu wenig gemacht hat. Und das waren dann zu dem Zeitpunkt 22 Punkte, die sich angefühlt haben wie 7. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes jetzt im Nachhinein. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben. Also AD mit am Ende 10 von 26. 15 Rebounds sind geil, nur ein Assist. Also eher ineffiziente 27 Punkte, aber halt dann trotzdem immerhin 27 und 15. Wie hast du seine Leistung gesehen? Weil gerade vor dem Hintergrund, dass du gegen Phoenix gespielt hast und gegen Jusuf Nurkić, der, ja, demokratisch formuliert, nicht der allerbeste Pick-and-Roll-Verteidiger der NBA ist, hätte ich mir da von AD mehr gewünscht. Aber als ich dann vom Kommentator darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er gerade 22 Punkte hat, Ende des dritten Viertels, dachte ich mir, okay, vielleicht hat mich der Eindruck auch ein bisschen getrügt. Vielleicht war es nicht so schlecht. Wie hast du seine Leistung erlebt, auch mit der Fanbrille?
Auch mit der Fanbrille.
Also nicht nur als knochenharter Analyst, sondern auch als Sympathisant von ihm und diesem Team.
Ja, es war ein klassisches Anthony Davis Game. Und das ist was ich, wie ich gerade schon gesagt habe, durch diese Games und auch durch dieses Game zieht, dass wir von den meisten Spielern das bekommen haben, was wir halt von ihnen bekommen. Und erst recht in solchen High-Stake-Games. Anthony Davis, dominante erste Hälfte, dann komplett untergetaucht in Hälfte 2. Du hast es angesprochen, er war schon in den 20ern im dritten Viertel und kam bei 27 Punkte raus, weil halt in Hälfte 2 nicht mehr so viel ging, war nicht besonders effizient unterwegs. Sicherlich für meinen Geschmack sehr viele einfache Punkte, sehr viele Layups am Korb, sehr viele so kleine Tip-Shots und so, die heute überhaupt nicht reingingen, als wäre es schon so ein bisschen verflucht gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist Anthony Davis einfach dieser Spieler, der dir in Hälfte 1 sehr viele Punkte geben kann und sehr viel richtig macht und auch 9 offensive Rebounds, was Wahnsinn ist, aufs ganze Spiel gesehen, der dann aber halt in Hälfte 2 auch untertauchen kann und der halt nicht diese erste Option der Offensive ist. Und das haben wir von vielen Lakers-Spielern gesehen. Wir haben LeBron gehabt, der abliefern kann, wenn es drauf ankommt, der übernehmen muss in diesem Team und das dann auch machen kann. D'Angelo Russell, der auch ein bisschen untergetaucht ist, wenn ja die Stakes ein bisschen größer werden. Wir haben Austin Reeves, der in meinen Augen der zweitbeste Lakers-Spieler auf dem Parkett war am offensiven Ende, der gerade in Hälfte 2 dann übernommen hat und wichtige Würfe und Würfe getroffen und Impulse gesetzt hat. Aber auch er kein Star. Also das, was wir von den Lakers-Spielern gesehen haben, ist ein relativ normaler Dienstagabend gewesen für jeden dieser Spieler. Cam Reddish, 0 von 4, ganz normaler Abend am offensiven Ende. Hachimura hat ein bisschen gestruggelt, auch mit dem Dreier. Vanderbilt gibt ja halt offensiv relativ wenig. Also das war alles so, wie man es eigentlich erwarten konnte. Und das, was die Lakers stark macht und weshalb ich optimistisch bin, zum Beispiel ihre Defense, das ist halt da und das sieht richtig, richtig gut aus. Wir haben mit Anthony Davis den besten Defender des Planeten. In meinen Augen LeBron immer noch ein sehr, sehr guter Free Safety mit seinen 5 Steals, ein sehr guter Rim Protector. Und dann haben wir aber auch aus Sicht der Lakers sehr viele, sehr athletische, große Flügelverteidiger, die du halt perfekt gegen jemanden wie Kevin Durant oder Devin Booker stellen kannst. Cam Reddish hat einen fantastischen Job gemacht. Wir haben Jared Vanderbilt. Wenn du diese beiden an KD und Booker dran hast, dann machst du es den beiden halt so schwer, wie es nur irgendwie geht. Torian Prince, ein sehr ordentlicher Verteidiger. Max Christie, ein sehr ordentlicher Verteidiger. Hachimura kann das. Austin Reeves kann das. Und Anthony Davis kann ja auch rausswitchen. Also gerade in Sachen Perimeter Defense, Lakers sehr aggressiv verteidigt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hast du halt aber auf der anderen Seite, wenn du mit Vanderbilt, Reddish und Hachimura spielst und Anthony Davis, dann hast du halt kein Spacing und kein Shooting. Und das ist halt der große Nachteil. Und da wird die große Challenge sein für Lakers Spieler und den Coaching-Staff, da irgendwie was zu finden, wo man die Defense maximieren kann und so viele dieser herausragenden Defender gleichzeitig wie möglich spielen lassen kannst, aber halt nicht auf Kosten der Offensive. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Vorstellung hier.
Ganz kurz, Rui Hachimura, einer der wenigen Spieler, die mit Gesichtsmaske offensichtlich nicht besser werden. Aber prinzipiell gehe ich voll mit. Also die Defense der Lakers, und da können wir vielleicht auch ein bisschen den Schwung rüber nach Phoenix machen, hat mir sehr gut gefallen und hat wiederum offenbart, was ja auch keine Überraschung ist, gerade weil Bradley Beal weiterhin gefehlt hat. Wenn du es schaffst, Devin Booker und oder Kevin Durant das Leben möglichst schwer zu machen, und das haben die Lakers heute geschafft, vor allem im Fall von Booker, dann wird's halt sehr schnell düster bei den Suns, was Shot Creation, was Pick-and-Roll-Ball-Handling, was generell offensiven Flow angeht. Und es war dann in vielen Situationen, Durant hat ein überragendes Spiel gemacht, sehr effiziente 31 Punkte, aber halt auch 5 Turnover. Und Booker, den wir in diesem Podcast in dieser Saison auch schon massiv dafür gelobt haben, wie gut er es schafft, diese Point Guard-Rolle zu übernehmen in Phoenix in dieser Saison. Auch er, 21 Punkte, 6 Assists, 11 Rebounds für Booker. 6 von 16 aus dem Feld sind nicht geil und seine 7 Turnover sind vor allem nicht geil. Also die Lakers haben es geschafft, mit sehr druckvoller Defense vor allem Booker immer wieder aus dem Rhythmus zu bringen und dazu zu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das ist heute häufig eben schiefgegangen. Und dann, Eric Gordon hat mir ganz gut gefallen, Grayson Allen hat mir ganz gut gefallen, aber halt alles nichts, wo du sagen kannst, okay, die Lakers haben ein Stück weit Booker entschlüsselt heute Abend oder er hat es halt einfach nicht so oder was auch immer. Hier, XY, mach du mal. Das hat Durant zum Teil gemacht, der ein paar schöne Pull-Ups getroffen hat. Aber die Phoenix-Offense ist enorm ins Stottern gekommen, was zum einen an der starken Lakers-Defense lag, vor allem gegen Booker, zum anderen aber eben am Mangel an Alternativen, weil Josh Okogie, Keita Bates-Job, Jordan Goodwin, Nassir Little, das waren dann noch so die Perimeter-Spieler, die von der Bank kamen. Das ist, und wie gesagt, das ist kein Geheimnis, und auch da wieder dieser Punkt Playoff-Atmosphäre, der sich durch alle 4 Games durchzieht, das wird ein Fragezeichen sein in den Playoffs für Phoenix. Zumindest, wenn nicht alle 3 der Big 3 da sind. Wenn da jetzt ein Bradley Beal noch dabei gewesen wäre, dann ist es vielleicht eine andere Geschichte. Aber so, mit nur Booker und mit nur Durant, obwohl Durant ein gutes Spiel hatte, haben sie es sehr, sehr selten geschafft, in einen offensiven Flow reinzukommen. Und das war meiner Meinung nach am Ende dann der Hauptgrund, warum man dieses Spiel nicht gewinnen konnte und nicht das Ticket nach Vegas gebucht hat.
Ich versuche sehr nach solchen einzelnen Spielen nicht überreagieren zu wollen oder dem Ganzen zu viel Bedeutung beizumessen, aber man kommt dann schnell, und das geht sicherlich vielen so, gerade jetzt in so einem In-Season-Tournament-Game, dass man, wenn man eine Meinung von einem Spieler hat, sei die positiv oder negativ, dass man dann schnell sollte, dass sich dann auf dieses eine Spiel bezogen bestätigen, dass man schnell sagt, ja, ich hab's ja gesagt, oder ah, ja, ich halte eh nicht viel von den Spielen, oder ja, ich hab doch gesagt, Halliburton, der hat's doch drauf, und jetzt haben's alle gesehen. Deswegen versuche ich mich da ein bisschen zurückzuhalten, aber wir haben heute so ein bisschen gesehen.
Aber Jusuf Nurkić ist so eine Pfeife.
Nee. Aber alles, was man vor dem Aber sagt, ist eh, kannst du eigentlich eh vergessen. Deswegen, man hat so ein bisschen gesehen, was meine generellen Probleme mit diesem Suns-Team sind und waren, heute auf dieses eine Spiel bezogen, auch am offensiven Ende. Und zwar war es relativ easy für die Lakers, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Und der Kopf der Schlange ist nun mal Devin Booker. Du hast all diese Spieler angesprochen. Selbst ein Kevin Durant ist niemand, dem du den Ball gibst und der dann am laufenden Band effiziente Looks für seine Kollegen kreiert. Kevin Durant hat seinen Wurf überragend getroffen, hat mega gut gespielt. Ich würde mal sagen, dass diese 31 Punkte bei 12 von 17 aus dem Feld seine Kollegen nicht wirklich besser gemacht haben und dass seine Kollegen davon nicht besonders viel hatten, wenn es darum geht, welche Würfe sie halt nehmen und zu welchen Looks sie kommt und welche Vorteile für sie erschaffen wurden. Dieses Team braucht gerade jetzt ohne Bradley Beal, aber auch mit ihm dann, einen echten Point Guard, der es schafft, für Spieler wie Gordon, für Grayson Allen, für Okogie und Little und wer auch immer, was alles keine Spieler sind, die mit dem Ball in der Hand selber Sachen entstehen lassen, der für diese Spieler freie Dreier, Looks am Korb, was auch immer generiert. Und ich bin nach wie vor sehr skeptisch, ob Devin Booker das kann, in den Playoffs gegen elitäre Defenses mit elitären On-Ball-Perimeter-Point-of-Attack-Defendern, mit verschiedenen Coverages, wenn es wirklich darauf ankommt. Und wie gesagt, jetzt dieses eine Spiel, wir wollen dem Ganzen auch nicht zu viel Bedeutung geben, aber es ist sehr beunruhigend, dass Devin Booker heute mehr Ballverluste als Field Goals hatte und mehr Ballverluste als Assists. Er war extrem überfordert mit der aggressiven Lakers-Defense, sowohl mit ihrem Personal als auch der Coverage. Und wenn du es schaffst als Defense, dem primären Ballhändler der Offensive, dessen Jobs ist, für all die anderen um ihn herum Würfe zu generieren, so einzuschränken, dann kann das nicht funktionieren. Normalerweise darfst du nicht verlieren, wenn Kevin Durant 12 von 17 aus dem Feld trifft. Das geht eigentlich nicht. Zumal man auch von Grayson Allen einen wahnsinnig starken Abend bekommen hat und Gordon auch gut gespielt hat. Aber, und das werden wir in den Playoffs auch sehen, Defenses werden sich auf Devin Booker fokussieren. Er ist der primäre Ballhändler, der primäre Decision-Maker, der Strippenzieher dieser Offensive. Und Defenses werden alles daran setzen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Der Plan wird nicht sein, okay, wir werden Kevin Durant davon abhalten, machen zu können, was er will. Das war auch damals, als er noch bei den Warriors gespielt hat, nicht der Plan, sondern dass man sich damals auf Stephen Curry fokussiert hat. Und jetzt ist es halt Devin Booker, der die Nummer 1 ist im gegnerischen Scouting Report. Und ich weiß nicht, ob ich so wahnsinnig optimistisch bin, dass er diese Tough Shots, die er sich da kreieren kann, weil sehr viel mehr als Tough Shots sind es nicht, ob er die dann so treffen kann, wie er sie vielleicht getroffen hat in der Serie gegen Denver und in der ersten Runde letztes Jahr. Aber bis ich nicht sehe, dass ein Devin Booker gegen wirklich elitäre Defenses in den Playoffs unaufhaltsam ist, bin ich weiterhin sehr skeptisch über ihn als erste Option eine Offensive, weil wir es halt so auch noch nicht gesehen haben, weder in den Playoffs davor noch in den Playoffs davor, noch sonst irgendwann mal. Von daher war das heute für mich so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Devin Booker da erwartet in der nächsten Postseason.
Und ja, wie gesagt, leider bislang immer noch nicht wirklich gesehen, wie es denn dann ist, wenn Bradley Beal auch noch mit dabei ist. Weil das ist natürlich in dieser Hinsicht, in Sachen Creation und in Sachen Würfe für die Teammates auflegen, ist er dann tendenziell die Nummer 2 und eben nicht Kevin Durant, wie du gesagt hast. Kevin Durant ist jemand, der als Passgeber vielleicht sogar unterschätzt ist, der durchaus Double-Teams bestrafen kann und so weiter. Aber er ist niemand, dem du den Ball in die Hand gibst und sagst, hier, kreier mal für uns. Bradley Beal auch nicht unbedingt, aber schon eher. Und das wäre heute, wir sagen es immer wieder, Playoff-Atmosphäre. Ich finde alle 4 Spiele vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von New York gegen Milwaukee hatten wirklich Playoff-Feeling. Und das wäre heute umso interessanter gewesen. Die Suns Big 3 gegen dieses Lakers-Team und gegen diese Lakers-Defense. Aber da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden.
Wollen wir kurz noch über den No-Call reden? Über den Elephant in the Room?
Der Elephant in the Room? Ich hab All Possessions Recap geguckt. Also ich habe gar keine Zeitlupe oder so. Aber ich weiß, welche Szene du ansprichst. Ja. LeBron hat sich sehr komödiantisch aufgeregt.
LeBron hat sich aufgeregt?
Na, gab es nicht einen No-Call gegen LeBron, wo er dann so in LeBron-Manier, also nicht ganz so krass wie damals, als er dann zu Boden ging, aber das war, meinst du nicht das?
Nein. Ich meinte ein paar Sekunden vor Schluss, wo LeBron die Auszeit genommen hat, obwohl die Lakers nicht in Ballbesitz waren, was nicht erlaubt ist. Die Lakers waren 2 Punkte vorne, Booker schlägt Austin Reeves den Ball weg und LeBron nimmt die Auszeit, obwohl der Ball nicht mehr im Besitz von Austin Reeves war.
Oh, okay.
Die Suns hätten den Ball bekommen und hätten dann ausgeglichen. Das war das, was sehr viele Leute aufgeregt hat. Dann hieß es wieder, ja, Lakers werden bevorzugt, bla bla bla. Devin Booker hat sich aufgeregt, was er immer macht. Kevin Durant hat sich nicht aufgeregt. Kevin Durant meinte, das ist nicht verantwortlich für die Niederlage. Da gibt es genug andere Gründe, was ich so unterschreiben kann. Ich bin generell niemand,
krass, okay,
der irgendwie groß über die Leistung der Schiedsrichter redet. Also ich habe in diesem Podcast noch nie irgendetwas gesagt zu der Leistung von Schiedsrichtern und auf gewisse Entscheidungen und auf YouTube ebenso wenig. Und mal trifft es dein Lieblingsteam negativ, mal profitiert dein Lieblingsteam davon, mal so, mal so. Ich finde es immer ein bisschen lazy, das dann so als den Hauptgrund irgendwie auszumachen. Suns-Fans sagen, ja, deswegen haben wir verloren. Nein, Suns haben halt verloren, weil Devin Booker mehr Turnover als Field Goals hatte. Sicherlich ärgerlich, ja. Aber da gibt es genug andere Gründe. Und wie gesagt, mal, ich habe auch nichts gesagt, als die Lakers damals gegen Boston dieses Spiel da verloren haben, wo Beverly noch die Kamera dem Ref gezeigt hat. Das ist ja, halt das manchmal
ich,
einfach so.
Das meinte
so.
Ich gerade mit dem Breakdown von LeBron.
Also, das ja, ist, es ist halt manchmal einfach so. Das ist bitter.
Wie Beverly mit dieser Kamera.
Legendär. Das ist bitter und es tut mir auch leid. Und auch ich hätte es bevorzugt, wenn da diese Fehlentscheidung nicht getroffen wäre. Und so blöd wie das klingt, aber es dann in die Overtime gegangen wäre, weil ich das nicht gut finde, irgendwie benachteiligt oder bevorzugt zu werden von irgendwelchen Fehlentscheidungen. Aber so ist es halt manchmal und in allermeisten Fällen ist eine einzige Schiedsrichterentscheidung nicht für den Ausgang eines Spiels verantwortlich, sondern 100 andere Faktoren, die im Spiel davor passiert sind. Von daher, das wollte ich jetzt noch ganz kurz sagen. Nicht, dass es dann heißt, yo, Lakers-Fan natürlich mal wieder verschwiegen, was da am Ende passiert ist. Typisch. Aber ich fand es nur sehr, sehr ironisch heute, wie das war, worüber alle geredet haben.
Na, außer ich offensichtlich. Also das kam tatsächlich im All-Possessions-Recap gar nicht raus so richtig. Und ich war seitdem, also ich habe das Spiel geguckt, relativ kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen. Ich war nicht großartig auf Instagram oder Twitter unterwegs.
Gut vorbereitet,
also das wäre jetzt komplett an mir vorbeigegangen erstmal. Vielleicht noch ganz kurz Shoutout an Austin Reeves, Dagger Dreier, der dann letztendlich zum Sieg geführt hat. Und Shoutout an Kim Kardashian, die Kurzzeit saß.
Yes.
Das war mir noch wichtig loszuwerden. Ansonsten,
und Floyd Mayweather zusammen mit Michael Porter Jr.
Siehst du?
Die auch Kurzzeit saß.
Habe ich Floyd Mayweather. Wow. Das ist eine random.
Das ist eine random Kombination.
Kurzzeitpärchen.
ist Michael Porter Jr. jetzt im Money Team.
Michael Porter Jr. In einem Spiel der Nuggets diese Woche oder Ende letzter Woche. Hatte ja 5 Assists, wo wir uns dann in unserer Fantasy-League-Gruppe irgendwie ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass das ja wahrscheinlich Career-High ist für Michael Never Swing the Rock Porter oder wie seine Spitznamen sind. Und dann ging später ein Video rum, wo er einen zugegebenermaßen echt schönen Durchstecker-Pass zu Jokic an den Zonenrand, der dann drivet und Şengün aufs Poster packt, per Dank, mit der Caption, so dass that's gotta be the most surprising sequence of the whole season oder so. Zuerst, dass Michael Porter Jr. passt, dass er dann auch noch einen so schönen Pass raushaut und dass dann Jokic einen Posterdunk raushaut. Das war also im Spiel gegen die Rockets. Aber es soll nicht um die beiden gehen heute, weil die Denver Nuggets sind ja tatsächlich nicht dabei in dieser K.O.-Phase. Wollen wir kurz zum anderen Spiel der heutigen Nacht kommen, wobei da, glaube ich, die Geschichte sehr schnell erzählt ist.
Ja.
Die New York Knicks haben verloren gegen Milwaukee mit 122 zu 146. Trotz einer sehr guten Leistung von Julius Randle, trotz 24 Punkten von Jalen Brunson, schlicht und ergreifend, also ich glaube, man kann so sagen, hauptsächlich deswegen, weil die Bucks 23 ihrer 38 Dreier getroffen haben. Das sind 60,5%. Und wenn ein Team wie die Bucks, die dann auch noch in und um die Zone dominieren konnten, allein schon in Person von Giannis Antetokounmpo, der dieses Spiel mit 35 Punkten, 10 Assists und 8 Rebounds beendet, und wenn dann die anderen Spieler drumherum ihre Dreier dermaßen treffen, dann hast du halt an so einem Abend leider keine Chance. Also 146 Punkte für die Bucks sprechen eine deutliche Sprache. Es war ein enges Spiel zur Halbzeit. Und dann haben die Bucks im dritten Viertel angefangen, langsam aber sicher davon zu ziehen. Und davon konnte sich New York nicht mehr erholen. Und ja, also 60% Dreier sind halt so in der modernen NBA, wenn ein Team 60% seiner Dreier trifft, dann verlierst du halt wahrscheinlich als Gegner.
Ja, auch hier wieder, beide Teams haben uns viel von dem gezeigt, was sie generell einfach können und was sie generell einfach nicht können. Die Bucks haben uns gezeigt, dass ihr Two-Man-Game mit Lillard und Giannis unaufhaltsam ist und dass Giannis auch mit Brook Lopez ein unaufhaltsames Two-Man-Game laufen kann ohne große Probleme, dass Giannis weiterhin einer der besten Driver und Rim-Attacker der NBA ist und in der Zone machen kann, was er möchte und weiterhin in meinen Augen der zweitbeste Spieler auf dem Planeten ist. Sie haben uns allerdings auch gezeigt, dass sie massive Probleme haben zu verteidigen und dass ihre beste Defense mit dem Personal, welches sie aktuell haben, halt wirklich ihre Offensive sein wird und das ist ein starker Kontrast im Vergleich zu dem, wofür die Bucks in den letzten Jahren standen. Also sie sind offensiv unaufhaltsam, gerade gegen eine, ja, jetzt auch nicht elitäre Defense, aber sie können halt auch nichts und niemanden davon abhalten, selber zu scoren. Und ich denke, das ist ein ganz realistischer Ausblick auf das, was ja, wir von Milwaukee erwarten dürfen in den nächsten Wochen, Monaten und dann auch mit Blick auf die Playoffs. Ich denke nicht, dass dieses Team mit dem Personal und dem Scheme eine elitäre Playoff-Defense stellen kann. Was sie allerdings stellen sollten mit diesem Duo, ist eine elitäre Offensive und alleine deswegen werden sie sehr, sehr gut sein, aber dass man sich von den Knicks dann auch 122 einschenken lässt, das ist schwierig. Und auf der Seite New York hat eine sehr, sehr gute Nacht bekommen von Julius Randle, der richtig, richtig gut spielt in letzter Zeit nach seinem grauenhaften Saisonstart. Aber auch hier, gegen die richtig guten Teams, merkt man einfach immer wieder, dass da den Knicks ein bisschen was fehlt. Und ja, auch darum sind sie für mich kein echter Contender in diesem Osten wieder. Ich neige dazu, das dann hier direkt aufs Bigger Picture zu beziehen und hier irgendwelche Schlüsse daraus mitnehmen zu wollen, weil es halt einfach auch nicht so viel bringt, jetzt hier auf einzelne, und zwar jetzt mehr oder weniger ein Regular Season Game, da jetzt irgendwie groß über defensive Coverages und sowas zu reden. Deswegen versuche ich mir halt so ein bisschen rauszuziehen, was diese Teams generell für eine Identität haben und dass die Knicks, wenn es drauf ankommt, defensiv große Probleme haben, ist nichts Neues. Selbst mit Thibodeau und mit eigentlich ganz guten Spielern. Mitchell Robinson, starker Verteidiger. Josh Hart ist ein guter Verteidiger. DiVincenzo. Aber alleine Brunson und Randle, diese Kombi, ist halt schwierig, gut formuliert, am defensiven Ende. Da können die dir offensiv noch so viel geben. Und sie haben heute 65 Punkte zusammen gemacht. Aber das bringt dir halt relativ wenig, wenn du im Gegenzug den Gegner nicht mal ansatzweise stoppen kannst, wenn diese beiden auf dem Parkett stehen. Von daher, ja, ist das ein sehr verdienter Sieg gewesen vom schlicht und ergreifend einfach besseren Team.
Ja, absolut. Und auch was die Knicks offensiv angeht, auch wenn das heute phasenweise wirklich gut funktioniert hat, gerade in dieser Phase im dritten Viertel, als die Bucks davongezogen sind und es die Knicks dann über Minuten hinweg nicht geschafft haben, diese, zu dem Zeitpunkt waren es dann so 10 bis 15 Punkte Rückstand, relativ beständig für ein paar Minuten lang. Und sie haben es halt nicht geschafft, wenn es dann drauf ankam, wieder ranzukommen. Und die Offense war einfach in meinen Augen zu statisch, zu viel. Ich bin dran, du bist dran. Vor allem mit also Randles Punkte waren ja fast ausschließlich irgendwelche Fadeaway-Post-Up-Pull-Ups. Oder, also es war ja ganz selten mal wirklich schöne Two-Man-Game-Actions oder so. Schwieriges Spacing mit Robinson, mit Barrett, der heute wieder, also Brunson hat heute dann auch noch keinen seiner 5-3er getroffen. Quickly keinen guten Tag von der Bank, also gerade auch dann in Richtung Playoffs schon gedacht, dieses Knicks-Team wird offensiv in den Playoffs wahrscheinlich wieder große Probleme haben und da, wie du sagst, da kann dann, und wenn du es dann auch noch nicht schaffst, auf der anderen Seite eine solch elitäre Offense, wie es die der Bucks sein kann an so einem Tag, selbst wenn sie nur in Anführungszeichen 45-50% dieser Dreier getroffen hätten, wäre das trotzdem eine deutliche Kiste gewesen, weil sie einfach besser waren. Und ja, also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, die Knicks sind ein unangenehmes Team, die in jedem Matchup in der Playoff-Serie eine Chance haben könnten. Aber gerade wenn es dann spätestens in der zweiten Runde gegen eins der echten Schwergewichte geht, dann ist es halt Stand jetzt einfach zu wenig, glaube ich. Und das, ich bin voll bei dir, nicht zu viel reininterpretieren in so ein Spiel, auch wenn das etwas höhere Stakes waren als in einem normalen Regular-Season-Spiel. Aber Eindrücke, die man sowieso schon hatte, oder Fragezeichen, die man sowieso schon hatte, wenn die sich dann bestätigen in so einem Spiel, dann ist das schon etwas, das man zumindest mal im Auge behalten muss. Und das war so mein Hauptfazit, was die Knicks angeht. Dass es einfach auch vom offensiven Flow her, von der Anzahl an wirklich guten Creatoren, die da auf dem Feld stehen, das wird tendenziell auch Richtung Playoffs schwierig.
Ja, und du hast halt in keiner Playoff-Serie den besten Spieler auf dem Parkett.
Wahrscheinlich, ja.
Und das ist halt blöd. Und gegen die Bucks hatte man halt auch nicht den Besten. Und in der Theorie hast du halt nicht mal einen der beiden Besten. Und dann gewinnst du halt weniger Spiele, als du verlierst. Kommen wir zu den Celtics gegen Pacers, dem ersten Spiel von gestern.
Wollen wir kurz bei den Pelicans und Kings anfangen? Also ich würde mir die Pacers und die Celtics gerne aufsparen, weil das war für mich das Spiel, das am meisten Spaß gemacht hat.
Sehr gerne.
Und zu den Pelicans und Kings habe ich nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Also es war ein komisches Spiel. Also hätte ich mir dieses Spiel angeguckt, ohne den Spielstand zu sehen, hätte ich schwören können, dass die Kings gewonnen haben. Ich hatte nicht das Gefühl, also Sabonis war gut, Fox war gut, die Kings haben ihre Dreier ganz gut getroffen eigentlich, aber auch hier wieder
war Fox
Pelicans,
gut?
Naja, 34%. Gefühl, ich hatte, wenn man am Ende auf den Boxscore guckt, dann halt irgendwie doch nicht. Aber ich hatte während des Spiels das Gefühl, dass sie ihre Dreier gut getroffen haben. Was aber wahrscheinlich auch einfach ein trügender Eindruck sein kann, weil halt Keegan Murray irgendwie im ersten Viertel komplett heiß war. Und dann war Malik Monk nochmal komplett heiß, irgendwann gegen später. Die beiden waren dann auch am Ende tatsächlich die einzigen beiden, die ihren Dreier wirklich gut getroffen haben. Und der Rest halt nicht so sehr. Also das war wahrscheinlich dann auch einfach ein Eindruck, der getrügt hat. Die Pelicans hingegen haben ihren Dreier sehr gut getroffen, mit 45%. Und sind halt einfach, und das war, glaube ich, mein Takeaway, die Pelicans sind ein wahnsinnig tiefes Team. Wenn sie all ihre Guys haben, dann haben sie zum einen die Star Power mit Ingram, der ein überragendes Spiel gemacht hat, mit Zion, der kein so gutes Spiel gemacht hat, aber dann doch irgendwie seine Momente hatte, mit CJ McCollum, Herb Jones hat mir sehr gut gefallen, Valanciunas hat mir gut gefallen im litauischen Big Duell. Und dann kommen so Jungs wie Najee Marshall und Trey Murphy und Alvarado von der Bank. Also dieses Pelicans-Team an einem guten Tag ist wahnsinnig gefährlich. Und auch da wieder Richtung Playoffs gedacht, Richtung, was sind die Fragezeichen bei einem Team? Die Kings haben es halt zu selten geschafft, defensive Stops zu holen. Und das ist etwas, das zu erwarten ist bei diesem Kings-Team. Also es war mehr oder weniger ein Shootout dann vor allem gegen Ende. Und am Ende, also so ein Shootout gewinnt dann halt meistens das Team, das den Dreier besser trifft.
Das ist mein Statement. Das ist mein Statement, ja.
NBA-Philosophie 101.
Ja, ich bin nicht der größte Fan von diesen Kings als Playoff-Team, weil man halt defensiv echt massiv schlecht ist. Vom Personal her, von der Coverage her, alleine mit Sabonis auf der 5 kann das schon mal nicht funktionieren. Das hat ihn letztes Jahr, wo man fantastisch gespielt hat gegen die Warriors in Runde 1, das Genick gebrochen. Und ich glaube, dass ihn das auch zukünftig das Genick bricht. Und es hat ihn gestern das Genick gebrochen. Und dann hast du halt einen De'Aaron Fox, der eine fantastische Saison spielt, den ich wirklich mal loben muss, der richtig, richtig, richtig gut aussieht. Aber dann hast du halt eine Situation, und das ist vielleicht auch eine kleine Parallele zu Devin Booker. Es wird halt anders verteidigt, wenn es wirklich darauf ankommt, als im Day-to-Day, Regular Season, Live. Und dann geben dir Defenses Platz, wenn sie wissen, du kannst nicht besonders gut werfen. Und dann triffst du halt nur einen deiner 7-3er und dann ist schlecht. Und dann werden Turnover forciert. Und dann kommen am Ende sowas raus wie 4 Assists und 6 Ballverluste, was kein gutes Ratio ist. Großer Fan von De'Aaron Fox.
Man könnte so weit gehen und sagen, es ist ein schlechtes Ratio.
Es ist ein schlechtes, ja. Großer Fan von De'Aaron Fox und seiner Entwicklung in den letzten 2 Jahren und auch nochmal seinen Sprung dieses Jahr und trifft seinen Wurf auch gut dieses Jahr, da sagt ja auch gar keiner was. Aber wie gesagt, es hat eine Playoff-Atmosphäre und die Pelicans waren vorbereitet mit gutem Personal und einem Plan, wie man De'Aaron Fox verteidigt. Und sicherlich wird es auch Abende geben, da wird De'Aaron Fox 15 dieser 25 treffen oder 17 oder 18, wenn er genauso verteidigt wird und weniger Turnover produzieren und mehr Assists auflegen, wenn vor allem seine Kollegen auch die Würfe besser treffen. Aber man hat gesehen, dass es schon irgendwo auch seine Limitationen gibt als Spieler und dass er halt nicht dieser Top-10-Spieler ist, der er vielleicht sein müsste, um die Kings zu einem wirklich ernsthaften Contender zu machen, plus die Defense der Kings, die, wie gesagt, eine ganz große Problemzone ist. Und dann hast du halt, ja, so eine Niederlage schnell erklärt. Und was du zu den Paddings gesagt hast, kann ich auch nur zustimmen. Das ist ein wahnsinnig tiefes Team, gerade auf dem Flügel. Viele Leute, die sich ihren eigenen Wurf kreieren können, die selber was entstehen lassen können. Du hast Ingram, Zion, JV, der auch mal selber was machen kann. Du hast McCollum, viele gute Advantage-Extender und Capitalizer, Cutter, Spot-Up-Shooter. Das ist ein tiefes Team. Ich glaube, es fehlt die Superstar-Power, um dann wirklich ernsthaft ein Wörtchen mitzureden, wenn es in Richtung Playoffs geht. Aber die Tiefe hat man. Zion beunruhigt mich persönlich ein bisschen. Vor 2 Wochen auch ein Video über ihn gemacht. Ich glaube nicht, dass er physisch und athletisch bei 100% ist. Da sollten wir also auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wie sich das entwickelt. Ich denke nicht, dass die Pelicans mit 10 Punkten von ihm besonders weit kommen werden, auch gerade vielleicht im Blick aufs nächste Spiel gegen die Lakers dann. Aber abgesehen davon, fantastische Leistung. Und wenn man dann irgendwann von Zion auch mehr bekommen sollte wieder, wovon auszugehen ist, weil selbst Zion, der vielleicht nicht bei 100% ist und der struggelt in dieser Saison, sollte mehr machen als 10 Punkte und hat ja auch nur 27 Minuten gespielt.
Ja.
Aber das ist ein Team, was das In-Season-Tournament auch durchaus gewinnen kann und was in den Playoffs jedem Gegner zumindest ärgern kann, wenn man fit ist.
Absolut. Ich habe mir gerade die 6 Turnover von Fox nochmal angeguckt. Der letzte ist so ein Inbound-Pass in Richtung Sabonis, den dann Dyson Daniels stiehlt. Da kann er nicht so viel dafür, glaube ich. Aber die anderen waren halt wirklich allesamt, also 4-mal aus dem Dribbling raus, einmal gegen Naji Marshall und 3-mal gegen José Alvarado. Also 2-mal wurde Alvarado dann auch der Steal zugeschrieben, 1-mal wurde er Zeller zugeschrieben, was aber auch so ein Poke von hinten war von Alvarado. Und ein Illegal Screen Offensivfoul auch gegen Alvarado, also an der Stelle einfach auch mal Hut ab an Grand Theft Alvarado, der, glaube ich, sich mit Dylan Brooks streitet um den Titel des Spielers, gegen den du am wenigsten gerne spielen möchtest defensiv, weil der Typ einfach eine Pest ist und es muss wahnsinnig nervig sein, gegen den Ball vortragen zu müssen. Und wenn er dann auch noch offensiv performt, 3 von 4 aus dem Feld, 2 von 3 Dreier, also dir quasi dann genau das gibt, 2 Assists, 3 Rebounds, genau das gibt, was du dir erhoffst. Einen Block hatte er sogar. Nee, 2 Blocks hatte er sogar. Ich liebe den Typen. Das ist so genial. Aber klar, Fox, wie du sagst, an solchen Tagen steht und fällt halt wirklich vieles, was die Kings machen mit ihm. Das gleiche gilt für Sabonis, der einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat mit einem Triple-Double und 8 von 12 aus dem Feld. Und auf die andere Seite gedacht, die Pelicans, die große Sorge, die ich bei den Pelicans habe, ist die Pick-and-Roll-Coverage mit Valanciunas, weil es da wirklich, also im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, haben sie es ganz gut gemacht, aber es gab auch ein paar Szenen, entweder mit Fox oder auch mit Malik Monk und Sabonis. Also da hätten auch du und ich Pick-and-Roll laufen können und hätten wahrscheinlich gescored. Also Valanciunas sieht zum Teil sowas von überfordert aus, weil er sich halt überhaupt nicht um die eigene Achse drehen kann. Gerade auch in Richtung Playoffs gedacht, gegen ein Team, das eventuell mal kleiner spielt, das nicht mit Sabonis auf dem Feld steht in 36 Minuten lang und dann ja auch JaVale McGee hat ein paar Backup-Minuten bekommen, Trey Lyles, also die Kings sind ja ein Team, das tendenziell groß spielt, was ihnen dann eben auch defensiv zu Verhängnis wird. Aber wenn du da jetzt auf ein Team triffst, gegen das du mehr switchen musst, Zion auf der 5, haben wir schon gesehen in seiner Karriere, hat bislang überhaupt nicht geil funktioniert. Herb Jones auf der 5, boah, weiß ich nicht. Also mir fehlt, stand jetzt noch so ein bisschen die Smallball-Lösung in dem Team, weil ich glaube, dass Valanciunas in einer Playoff-Serie je nach Matchup defensiv mehr oder weniger unspielbar sein könnte. Ey, währenddem, das will ich jetzt kurz nebenher mal checken, ob das tatsächlich, ich konnte es kaum glauben. Valanciunas kam während dem Broadcast eine Grafik, dass er anscheinend gerade 1,3 Blocks averaged und dass das ein Career High ist. 1,3 Blocks sind Career High für jemanden wie ihn? Ja, tatsächlich. Das ist schon krass, oder? Also das sind nicht viele Blocks für jemanden, der seine Statur hat.
Ja.
Naja, Das war so ein Fragezeichen, das mir auf Seiten der Pelicans, was sicherlich auch ein gewisses LA-Team mit LeBron und mit Davis, wird man auch versuchen auszunutzen, denke ich. Eins haben wir noch, Boston gegen Indiana, und da würde ich dir jetzt den Vortritt überlassen. Ja, Tyrese Mother Effin Halliburton.
Ich glaube, es gibt wenige größere Tyrese Halliburton-Fans als mich, wenn ich das jetzt mal so gewagt in den Raum stellen kann.
Kannst du?
Ich liebe diesen Mann. Und es macht mich sehr glücklich, dass er zum zweiten Mal in dieser Saison im National TV zu sehen war und dass vielen Leuten aufgefallen ist, hey, der ist ja gar nicht so schlecht.
Der kann
das
was.
Ist ja gar nicht so übel, was der da macht. Das war bisher alles sehr nischig. Wenn man ein großer Tyrese Halliburton-Fan war, dann war man in einer sehr kleinen Nische unterwegs. Es war eine historische Performance von ihm. Erst 7 Mal gab es, dass ein Spieler über 25 Punkte diese 13 Assists, 10 Rebounds aufgelegt hat, dabei 5 Dreier getroffen hat und keinen einzigen Turnover produzierte. Da ging dann eine Grafik rum von diesen 7 Malen. Zweimal
davon
waren
Nikola Jokic. Die du mir jetzt geklaut hast, Mann.
Innerhalb von einer Woche.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, ja. Nein, aber es kam mir sehr vor wie ein ganz normaler Arbeitstag im Leben von Tyrese Halliburton. Also 26 Punkte ist weniger als ein Average. Die 5 Dreier macht er halt im Spiel. Der keine Turnover ist nichts Außergewöhnliches. 13 Assists schraubt sein Durchschnitt nur minimal nach oben. Mhm. Es war Business as usual und das sagt eine Menge aus. Tyrese Halliburton ist auf dem Weg, ein Top-10-Spieler zu werden. Ich tue mich immer schwer, jemanden da reinzupacken, den wir noch nicht in den Playoffs gesehen haben. Aber es gibt keine 10 Spieler, die besser spielen bisher in dieser Saison. Es gibt wahrscheinlich auch keine 7 Spieler, die besser spielen bisher in diesem Jahr als Tyrese Halliburton. Der ist auf dem Weg, ein ganz, 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 ganz großer zu werden. Und es erfüllt mich mit sehr viel Freude zu beobachten, wie das immer mehr Leuten auffällt. Und die Art und Weise, wie er einer der besten Shooter auf dem Planeten ist, einer der besten Passspieler auf dem Planeten, sehr viel komfortabler zum Korb geht als noch im letzten Jahr, wie er die Fäden der Offensive zieht, Looks für seine Kollegen kreiert, einfach die komplette Kontrolle hat über das, was in dieser Offense passiert, egal gegen wen, egal mit wem, egal gegen welche Coverage, egal unter welchen Umständen. Das ist ganz, 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 ganz großes Kino. Und paart man das mit guten Rollenspielern, guten Shootern, guten Bigs, viel Spacing, guten Coaching wie von Rick Carlisle, dann ist das halt die statistisch beste Offensive der NBA und einer der besten aller Zeiten.
Ja, nochmal ganz kurz zu dieser Zero-Turnovers-Geschichte, weil ich das ist mir auch ins Auge gesprungen und das fand ich ebenso witzig. Der ursprüngliche Tweet kam von Jerry Engelmann, Kollege hier aus der deutschsprachigen Bubble, dass er eben darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese mindestens 26, 10 und 13 mit 0 Turnovern 7 Mal, und dann kam eine Tweet-Antwort: Jokic casually doing this twice in the last 6 days is hilarious, man. Also von diesen 7 Malen ist 2 Mal Jokic, einmal am 29.11. und einmal am 2.12. Was schon ziemlich krass ist. Und die anderen, und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer waren denn die anderen? Natürlich, sagen wir es euch. James Harden hat das einmal gemacht, 2021. DeLon Wright, was super random ist, 2019. 26, 10 und 14 ohne Turnover. Antoine Walker 2002, Jason Kidd 1999 und Grant Hill 1996. Das ist schon krass. Und das ist ja auch keine Eintagsfliege. Also wir hatten ja im Laufe dieser Saison schon, dass Halliburton mal über 2, 3 Spiele hinweg so und so viel Assists ohne Turnover, was es so noch nie gab. Ja, es ist einfach geil, was dieser Typ macht, geil, was dieses Team macht. Es macht Spaß, den Pacers zuzugucken. Auch Boston hatte jetzt in einem solchen Spiel, wo es wirklich um viel ging, zugegebenermaßen natürlich ohne Porzingis, wobei der hätte jetzt auch nicht wahnsinnig viel geholfen dabei, das defensiv in Schach zu halten, was die Pacers so machen. Die Celtics haben trotz ihrer Armada an On-Ball-Verteidigern einfach kein Mittel gefunden gegen ihn oder generell gegen diese, weiß nicht, früher bei Need for Speed oder diesen generell irgendwelchen Autorennen-Games, dass du so eine Nitro-Funktion hattest und dann das Auto halt plötzlich abgegangen ist. Das ist die Pacers-Offense so ungefähr. Die sind ständig im Nitro-Modus. Es ist so krass und so unterhaltsam zuzugucken. Und ich freue mich wirklich riesig, dass dieses Team, die, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich, wenn sie in die Playoffs kommen, vielleicht brechen sie im Laufe der Saison ein bisschen ein und sind dann nicht gerade einer der obersten vier Seeds oder so. Und dann treffen sie in der ersten Runde auf Milwaukee oder wieder auf Boston. Und dann ist wahrscheinlich auch Schluss. Aber dass sie so eine Bühne trotzdem mal bekommen und auf einer nationalen Bühne in der Premiere dieses In-Season-Tournaments die Chance bekommen zu zeigen, hey, wir sind hier und wir können die Celtics wegklatschen in so einem Viertelfinale. Und ich wäre nicht schockiert, wenn sie das Gleiche mit den Bucks machen, weil die Bucks noch viel, viel weniger Mittel und Wege haben, sie zu stoppen. Wir haben gerade eben über die Bucks gesprochen und dass die Defense selbst gegen ein Team wie New York nicht gerade sattelfest aussah. Das ist einfach cool und das ist für mich eine der schönen großen Stories dieses In-Season-Turniers, dass auf der einen Seite so ein Team wie die Nuggets gar nicht erst dabei ist in der K.O.-Runde und auf der anderen Seite aber so ein Team wie die Pacers mit ihrer Spielweise quasi wie gemacht für so ein Format jetzt die Chance bekommen, in Vegas noch einmal mehr zu zeigen, was sie drauf haben. Und auch, wenn man die Reaktionen von der Pacers-Bank gesehen hat, ich glaube, du hattest sogar ein Reel in deiner Story gepostet auf Instagram, wie die ausgerastet sind, wie sie sich gefreut haben. Das ist einer der großen Gründe, warum ich so ein großer Fan von diesem Format bin und warum ich glaube, dass es kaum hätte besser laufen können bislang für die NBA, um dieses Turnier zu etablieren. Und da sind die Pacers ein großer Grund dafür. Aber lass uns... Hast du noch ein paar Gedanken zum Spiel selbst, bevor wir so in diese allgemeinere Richtung gehen wollen?
Ich bin weiterhin kein großer Fan von den Boston Celtics. Ja, sie sind das beste Team der NBA bisher, statistisch, was die Bilanz angeht. Ja, Tatum und Brown mit 32 und 30 Punkten zusammen 62, auch relativ effizient beide unterwegs gewesen. Aber man hat in diesem Spiel gesehen, was das große Problem dieser Celtics-Offensive ist, und zwar, dass diese Spieler nicht zusammenspielen und dass diese Spieler sich nicht gegenseitig besser machen, sondern es sind wahnsinnig viele ISOs, wahnsinnig viel, ich mache mein eigenes Ding. Vor allem, was einen Jaylen Brown angeht, der 53 Field-Goal-Attempts hat in seinen beiden letzten Spielen und kein einziges Assist. Was zum Teufel? Und für Tatum gilt das in etwas abgeschwächter Form. Ich weiß nicht, wie gut ein Team sein kann, das keinen elitären Passspieler, Playmaker für die Kollegen im Team hat. Es ist, mal ist Tatum dran, mal ist Brown dran, mal ist Holiday dran, mal ist dann Porzingis dran, wenn der dann wieder da ist. Aber da werden kaum Actions gelaufen, wo mehrere Spieler involviert sind. Da läuft der Ball nicht besonders. Was funktionieren kann gegen sehr viele Regular-Season-Defenses und was auch in den Playoffs funktionieren kann. Aber gerade dann in der Crunch-Time und gerade wenn es dann wirklich drauf ankommt und gerade auch gegen die richtig guten Defenses, verlässt du dich auf die individuelle Klasse deiner Stars. Und ich bin weiterhin nicht davon überzeugt, ob die individuelle Klasse jener Stars reicht am Ende. Dann gib mir Teams, die Jokic und Murray Two-Man-Game laufen können, die Giannis und Dame Two-Man-Game laufen können, die LeBron und Davis Two-Man-Game laufen können. Mehr als ein Team, was in der Crunch-Time eine Tatum-ISO, dann eine Brown-ISO, dann ein Porzingis-Post-Up, dann ein Holiday-ISO und dann geht das Ganze wieder von vorne los mit einer Jason Tatum-Isolation. Und ich glaube nicht, dass das am Ende reicht. Und das ist der große Grund, warum ich weiterhin wahnsinnig skeptisch bin, was dieses Celtics-Team angeht. Und auch hier, wenn wir es irgendwann sehen, dass es funktionieren kann und dass es Erfolg hat, dann wirklich im Sinne von, man gewinnt einen Titel, dann bin ich da gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Aber Boston scheitert Jahr für Jahr für Jahr für Jahr irgendwann dann mal mit dem gleichen Ansatz. Und man probiert es in dieser Saison wieder mit diesem Ansatz. Und es würde mich sehr wundern, wenn man da jetzt zu einem anderen Resultat kommt als in all diesen Jahren davor. Weil irgendwann wird man dann auf ein Team treffen, wo dann die individuelle Klasse von Tatum und Brown und Holiday halt nicht mehr einfach nur reicht, sondern wo die dann auch mal zusammenspielen müssen in der Offensive und sich mehr einfallen lassen als das, was es bisher ist. Das ist eine planlose Offensive, das hat keine Hand und Fuß und das sieht man nicht gegen die allermeisten Regular Season Defenses reicht es. Du hast Mismatches einfach, weil Tatum und Brown, irgendeiner hat ein Mismatch und da muss der Ball nicht laufen. Da muss kein Pick and Roll gelaufen werden oder so, weil da ist Spacing da, die Spieler sind individuell gut genug und dann reicht das. Aber du spielst nicht gegen die allermeisten Regular Season Defenses in den Playoffs. Du spielst gegen Playoff Defenses und irgendwann kommen richtig, richtig gute um die Ecke und dann reicht es nicht mehr. Und das vierte Viertel gegen Indiana war ein sehr guter Beweis von dem offensiven Konzept der Celtics und wie das nach hinten losgehen kann. Und auch hier wieder nicht zu viel reininterpretieren in ein Spiel, aber wie auch schon in anderen Spielen haben wir eigentlich von jedem Team so ein bisschen was gesehen, wo wir dann so sagen können, so ja, okay, gut, so sind die nun mal, das ist nun mal dieses Team. Ich wüsste jetzt, keines dieser 8 Teams hat irgendwie groß anders gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ja auch anders, aber keines dieser 8 Teams hat anders gespielt als ihre eigentliche Identität oder so, wie sie es quasi eigentlich können. Sicherlich gewinnen die Kings an guten Tagen auch gegen New Orleans und Boston gewinnen wahrscheinlich auch mehr gegen die Pacers, als sie verlieren, wenn sie öfter gegeneinander spielen. Aber das war von jedem Team so nach dem Motto, ja, okay, gut. Ja, so sind die, so spielen sie. Das wissen wir von ihnen. Das ist jetzt keine Überraschung. Das ist jetzt nicht schockierend. Und das Gleiche galt in meinen Augen auch für die Celtics, im Speziellen ihrer Offensive.
Ja, würde ich auch sagen, dass das so ist. Und ich finde aber trotzdem, und da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt, den wir jetzt immer wieder schon gesagt haben, man hat gemerkt, dass für alle Beteiligten diese Spiele mehr wert waren als normale Regular-Season-Spiele. Und dass alle ihre Identität, wie du es gerade gesagt hast, dann eben in dieses Setting gebracht haben. Und wir aber nicht großartig Innovationen gesehen haben. Was man bei den Pacers sagen kann, dass sie das einzige dieser Teams waren, die mehr oder weniger eine Playoff-Rotation gelaufen haben. Also es waren die Starting Five plus dann noch Nesmith und Mathurin mit vielen Minuten von der Bank. Und dann nur noch McConnell mit 9 und Andrew Nembhard mit 5 Minuten. Also es waren insgesamt nur 9 Leute und davon 7 mit wirklich vielen Minuten. Das fand ich interessant. Aber vom Spielstil her, von der Identität her, gebe ich dir voll recht. Das war mehr oder weniger das, was wir erwarten konnten von diesen Teams. Und ich glaube auch mehr oder weniger das, was wir dann in den Playoffs erwarten dürfen. Kommen wir zu einer kurzen, knackigen Preview für die Halbfinal-Games, die auf der einen Seite im Osten Milwaukee gegen Indiana. Haben wir im Prinzip gerade gesagt, Milwaukee offensiv geil, defensiv wackelig. Indiana könnte man auch geil, so beschreiben. Defensiv wackelig. Offensiv geil, defensiv nicht vorhanden. Das könnte ein richtig, richtig geiles Spiel werden, rein vom Unterhaltungswert her. Und auf der anderen Seite die Lakers gegen die Pelicans, was auch ein sehr interessantes Spiel werden könnte. Vor allem, wenn wir hoffentlich einen Zion in Topform sehen. Und ganz kurz, bevor wir zu den Matchups an sich kommen, ich glaube, wenn du Adam Silver jetzt an einen Lügendetektor anschließt, ich glaube wirklich, also wahnsinnig bessere Matchups hätte man sich nicht wünschen können. Also, dass du rein von der Star Power, klar, wäre es cool gewesen, wenn die Warriors mit drin sind oder die Nuggets oder wenn die Lakers und Suns vielleicht erst im Halbfinale aufeinander getroffen wären. Aber du hast LeBron und die Lakers. Du hast mit Zion Williamson deinen Goldjungen der letzten Jahre, den aufstrebenden Star. Auf der anderen Seite hast du mit den Bucks einen der Top-Favoriten und mit Giannis einen der Superstars. Und du hast mit den Pacers und Halliburton auch da wieder aufstrebender Superstar, vor allem aufstrebendes Team, damit die NBA auch sagen kann, ja hier, guck mal, In-Season-Tournament, so ein Team wie die Pacers, die können da mal durchmarschieren. Also ich glaube, viel besser hätte es nicht kommen können in Sachen also weißt du, was ich meine? Die Attraktivität der Matchups und die Geschichten, die da dahinter stecken jetzt vor diesem Halbfinale in Vegas?
Ja, das denke ich auch. Und es sind zwei interessante Matchups, viele Storylines, Star Power mit dabei. Und das ist generell immer eine coole Sache für die NBA, für den Commissioner, für uns als Zuschauer. Natürlich auch.
Ganz kurz, sorry. Ich bin gerade auf der NBA-News-Seite und da ist eine der Überschriften, weil du gerade gesagt hast, ein paar geile Storylines. Could we witness a Brandon Ingram Revenge Game? Weiß ich jetzt nicht, aber das, vielleicht ist das auch eine der Storylines, ja.
Naja, gegen das Team, was damals ihn abgab, nicht nur ihn abgab, für Anthony Davis, was ja heute, wo ich neulich erste Diskussion hatte mit jemandem, der meinte, kein guter Trade im Nachhinein, weil ja abgesehen von diesem einen Titel ja nichts ging bei den Lakers in den letzten Jahren.
Also ich bin mir sicher, das wird dann auch dein Standpunkt sein. Ich glaube, in dem Moment, in dem du diesen einen Titel gewinnst, haben sich jegliche Diskussionen erledigt. Und wenn man bedenkt, dass Lonzo Ball anscheinend inzwischen kaum laufen kann, seit 2 Jahren.
Sag das nicht zu laut, ansonsten kommt morgen ein Video, wo er wissen will, was deine Quellen sind, verdammt nochmal.
Und ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Brandon Ingram. Was hat man damals noch abgegeben? Josh Hart war noch mit dabei, oder?
Hart, Zoe, Ingram, Picks ohne Ende. Ja, Fuß behalten.
Also klar, wahrscheinlich ist tatsächlich, also es war ja damals schon der Plan, Davis dann so als kommenden Anführer nach der LeBron-Ära und so. Der Teil ist wahrscheinlich tatsächlich, stand jetzt nicht so super aufgegangen, weil einfach Davis, wir haben vorher über ihn gesprochen, er ist einfach nicht die Nummer 1, die dich zu irgendwelchen Erfolgen tragen wird. Aber wie gesagt, du hast diese Championship geholt, da bin ich auch der Meinung, das legitimiert alles. Selbst wenn das jetzt super langfristig vielleicht fragwürdig war oder ist. Der Westbrook-Trade hingegen, den sollte man nach.
Ja, hoffen wir einfach mal, dass die Lakers es gewinnen gegen die Pelicans, damit solche Diskussionen gar nicht erst wieder anfangen, weil ich sehe es schon kommen. Ich sehe es.
Vielleicht vorweg gefragt, hast du eine Prognose oder hast du ein Bauchgefühl, wer das Ding sich holt? Also jetzt nicht auf das Lakers-Pelicans-Game, sondern generell auf das Tournament bezogen. Wer gewinnt am Ende den NBA Cup? Glaubst du die Lakers?
Die werden das schon machen. Ja, ich meine, sie spielen zu Hause und sind, glaube ich, einfach ein Team, was...
Nee, sie spielen nicht zu Hause. Sie spielen in Las Vegas.
Ja, das war der Joke.
Ach so.
Nee, aber
sorry, Jungs, meiner.
Alles gut. Ich denke, beziehungsweise ich hab so das Gefühl, dass die Lakers machen. Ich halte nicht so viel von den Pelicans. Das heißt, ich würde jetzt mal tippen, dass sie auch ins Finale kommen und dort dann das Ding gewinnen, ist mein Bauchgefühl. Was ist dein Bauchgefühl? Pacers?
Ich bin bei dir, das wäre natürlich geil. Ich bin bei dir, dass ich glaube, dass die Lakers ins Finale kommen. Nicht nur sind sie auf dem Papier das bessere Team und der Favorit, sondern auch das Matchup gefällt mir ganz gut. Auf der anderen Seite Bucks, Pacers, natürlich die Bucks der Favorit auf den ersten Blick, rein von den Namen her. Aber das könnte, glaube ich, echt eine geile und offene Kiste werden. So, wir haben vorher über Shootouts gesprochen. Da ist die Varianz dann umso größer. Ich traue den Pacers und Halliburton alles zu. Aber Lakers-Bucks im Finale, LeBron gegen Giannis, das wäre schon cool. Also da. Und dann würde aber mein Bauchgefühl sagen, dass die Bucks das machen. Ich glaube, du hast auf der einen Seite, also von LeBron und von Giannis, glaube ich, weißt du, was du bekommst in so einem Setting. Und dann hast du auf der einen Seite aber mit Damian Lillard einen Co-Star, der tendenziell in solchen Momenten eher über sich hinaus wächst. Und auf der anderen Seite hast du einen Co-Star, der nicht unbedingt über sich hinaus wächst. Und auch vom Matchup her, was die Bucks, wie die Bucks dagegen halten können, gegen die Physis der Lakers und auf der anderen Seite aber die Lakers-Defense auseinanderziehen können.
Ganz kurz.
Ja, ist schwierig. Also es wär, glaube ich, eine sehr enge Kiste. Ja, was wolltest du sagen?
Ich liebe dieses defensive Potenzial. Dieses Lakers-Team war nicht in voller Besetzung seit langer, langer Zeit. Ich habe es vorhin angesprochen, man ist jetzt gerade so voll besetzt wie noch nie in dieser Saison. Und alleine diese Idee, LeBron und Davis von elitären Perimeter-Defendern zu umstellen, ist halt einfach wahnsinnig verlockend. Und dann hast du einen Cam Reddish und du hast einen Vanderbilt und einen Austin Reeves und einen Hachimura und einen Prince, die können switchen, die sind groß. Das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen, was man da heute Nacht gemacht hat gegen Phoenix. Und selbst diese Dinger, die Durant genommen hat, die waren schwer, die waren contested. die Versuche, die Booker genommen hat, da war immer eine Hand im Gesicht. Das waren keine easy Shots und guten Looks unbedingt. Die Art und Weise, wie man super aggressiv spielen kann, weil man halt James und Davis am Korb hat. Diese Lakers-Defense, das könnte was Besonderes werden in meinen Augen. Wenn wir hoffentlich mal jetzt auch eine Phase bekommen, wo auch Christie ist ein hervorragender Verteidiger. Offensiv, schwierig, aber defensiv in Point-of-Attack-Situationen bärenstark. Also wenn wir da jetzt mal eine Phase bekommen, wo diese ganzen Flügeldefender sich so ein bisschen einspielen können und da jetzt mal ein paar Spiele am Stück alle absolvieren können, dann ist es für mich ein Team mit dem Potenzial, eine der besten Defenses der NBA zu stellen. Und das kann keines dieser vier anderen Teams auch nur ansatzweise von sich behaupten. Der drei anderen Teams, die jetzt noch dabei sind, von sich behaupten. Aber sicherlich, wie du es halt auch gesagt hast, in einem potenziellen Finale, und das ist auch mein Tipp, Bucks gegen Lakers, ist alles drin. Und gerade die Bucks mit dieser enormen Superstar-Power, offensiven Feuerkraft, sollte man nicht unterschätzen.
Und das Finale ist ja sogar, habe ich das richtig im Kopf, am Samstagabend an den 8:30 p.m. Eastern Time. War das nicht das...
Samstagabend, Vegas-Zeit.
Ja, aber das erste Halbfinale, Bucks-Pacers, das ist 23 Uhr deutscher Zeit oder so, am Donnerstag. Was natürlich cool ist. Ja, also mein Bauchgefühl sagt auch, also beide, die Pelicans können auch die Lakers schlagen an einem guten Tag, gar keine Frage. Aber da würde ich schon eher mir relativ sicher sein wollen, dass die Lakers das packen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, völlig offen. Indiana traue ich alles zu. Sollte es dann zu diesem Lakers gegen Bucks Finale kommen, würde ich mit dem Bucks gehen tendenziell. Aber da können wir dann ja mal gucken, wer da Recht behalten soll. Aber auf jeden Fall, das jetzt vielleicht den Kreis zu schließen und in Richtung so ein paar allgemeine Gedanken zu dieser Premiere des In-Season-Tournaments. Ich bin wahnsinnig gehypt. Ich glaube, es war ein großer Erfolg. Ich glaube, die NBA hat, man kann sich drüber streiten, ob jetzt der ein oder andere Court vielleicht ein bisschen schöner hätte sein können, aber an sich die Herangehensweise mit den besonderen Courts, mit dem Modus, der sicherlich für US-Amerikaner, die dieses Turnierformat nicht so gewohnt sind, vielleicht hier und da ein bisschen undurchsichtig, aber gerade für uns, die das vom Fußball kennen, die das von irgendwelchen Turnieren kennen, die Gruppenaufteilung, dass das Point Differential dann am Ende den Ausschlag geben kann. Du hattest ja wirklich an diesem letzten Spieltag in der Gruppenphase das ein oder andere geile Szenario. War es nicht irgendwie so, dass die Warriors wussten, dass sie mit mindestens 12 gewinnen müssen, um noch eine Chance auf so einen Wildcard-Spot zu haben? Und es dann wirklich Spekulationen gab, ja, was machen sie jetzt sie sind dann mit 2 zurückgelegen am Ende der regulären Spielzeit. Gehen sie jetzt absichtlich nur in Anführungszeichen auf den Zweier, um in Overtime zu kommen, um dann noch die Chance zu haben und so weiter. Wir haben Hackeshack gegen Andre Drummond gesehen von den Celtics, obwohl die Celtics schon mit 30 geführt haben und aber dieses Point Differential sich... Also ich glaube, es hätte von dem Format her und auch jetzt wie die Viertelfinalspiele gelaufen sind, dass du gemerkt hast, die Spieler haben Bock. Wie gesagt, die Pacers-Bank, die ich gerade angesprochen habe, du hast gemerkt, es hat sich jetzt nicht angefühlt wie das Spiel 6 von der zweiten Runde, aber es hat sich angefühlt wie ein Spiel, das wirklich, wirklich eine Bedeutung hat. Und das ist schon mal was sehr Besonderes im November und Dezember einer NBA-Saison. Jetzt die Halbfinal-Matchups. Ich glaube, das Finale könnte geil werden, egal mit welchem Matchup. Ich bin all in und ich glaube, dass das Teil kann und wird nur besser werden mit der Zeit. Und was ich vorher schon angedeutet habe, dass zum Beispiel die Nuggets nicht dabei sind und aber die Pacers einen richtigen Run starten könnten, das ist ja auch der Reiz, den ein solches Turnierformat ist. Das ist das gleiche wie beim DFB-Pokal oder so, dass dann plötzlich, gegen wen ist Bayern jetzt ausgeschieden? Also Holstein-Kiel war es letztes Jahr, Bayern ist ausgeschieden gegen... Gott, das sollte ich wissen als Fußballjournalist.
Saarbrücken.
Fast. Dass Bayern dann halt plötzlich gegen Saarbrücken ausscheidet, das ist jetzt natürlich eine größere Sensation, als dass die Celtics gegen die Pacers rausfliegen. Aber von sowas lebt ja ein solches K.O.-Format. Und ich glaube, je nachdem natürlich, wie das in Vegas organisiert ist und wie die Halbfinals und das Finale laufen, ich glaube, das ist ein nahezu perfekter Start für dieses neue Format. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiter entwickeln wird.
Ja, sehe ich zu 100% genauso. Ich denke, es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Zum einen für die NBA, weil es einfach etwas ist, worüber die Leute reden, worüber Leute gehypt sind. Wir nehmen hier eine extra Podcast-Folge auf, was wir nicht machen über random Regular-Season-Games.
Ja.
Anfang Dezember. Das Ganze führt dazu, dass mehr Highlights geteilt werden, dass die Spiele einfach von mehr Leuten geschaut werden. Und das ist gut für die NBA, das ist Nummer eins. Nummer zwei, es ist gut für uns Zuschauer. Ich habe es gerade angesprochen, ich stelle mir normalerweise Anfang Dezember keinen Wecker auf um 4, um ein Spiel der Lakers zu schauen. Das mache ich nicht. Das habe ich heute gemacht und zwar nicht nur, weil wir die Podcast-Folge jetzt dazu aufgenommen haben und ich das gerne mehr live reinziehen wollte, sondern das hätte ich auch gemacht, wenn ich jetzt nicht irgendwie in einem Podcast darüber geredet hätte, weil mich das einfach interessiert und die Vorfreude da ist und ich einfach Bock drauf habe, sowas zu gucken. Und so geht es vielen anderen auch. Und wir sehen Basketball, der wichtig ist und in dem es um was geht, Anfang Dezember. Und das war noch nie der Fall in der langen Geschichte der NBA Regular Season, dass Spiele im Dezember hart umkämpft waren und dass da so ein Interesse da war. Von daher auch aus einer Zuschauerperspektive so ein bisschen dieser langen und vor allem langweiligen teilweise Regular Season entgegenzuwirken mit solchen High-Stakes-Games, die auch einfach aus Fanperspektive eine sehr coole Sache sind, weil man halt auch als Fan möchte, dass sein eigenes Team gerne gewinnt. Allein jetzt aus meiner Perspektive, über die Lakers wurde viel Schlechtes geredet, über ihre Offseason, über sie als Team. Und das hätte jetzt schon einen gewissen Reiz, wenn die dieses Turnier gewinnen würden. Also aus einer Fanperspektive, gerade vielleicht auch, weil es das allererste ist, möchte man auch einfach mehr, dass das eigene Team gewinnt. Wenn das heute ein normales Regular-Season-Spiel gewesen wäre, wäre es mir ziemlich egal gewesen, wer das heute gewinnt, Lakers oder Phoenix. Und so habe ich da mitgefiebert und habe eine spannende Crunch-Time gesehen und wollte unbedingt, dass die Lakers dieses Ding gewinnen. Du hast gesagt, es war kein Spiel 6 in Runde 2 oder ein K.O.-Game in der Playoff-Serie, ein siebtes Spiel, aber näher ran an Playoff-Atmosphäre und mitfiebern kommst du halt nicht in der regulären Saison, als so der Fall war. Also auch Win für die Zuschauer. Dann ist es ein Win für die Spieler, die vom Gewinnerteam eine 500.000 jeder bekommen. Mhm. Und es ist für viele, viele Spieler eine Menge Geld. Dein durchschnittlicher Spieler ist nicht LeBron James, der übrigens diese 500.000 auch sehr zu wollen scheint. Diese Idee, ja, die sind doch schon alle Millionäre, was jucken die jetzt, 500.000? Pff, das interessiert die doch auch bloß nicht. Das sind die wenigsten, die das nicht so wirklich interessiert. Und selbst bei denen, selbst bei LeBron, der wird die schon wollen. Und Giannis wird die auch wollen. Also auch die Supermax-Spieler, 500.000 ist 500.000. Aber gerade dieses Pacers-Team, da sind so viele Spieler, für die das life-changing Money immer noch ist. Und von daher ist es auch was erklärt, warum diese Spieler das so wollen. Und warum gerade diese Szene, die du angesprochen hast, die ich in dem Reel da auch geteilt hatte, wie die da ausgeflippt sind, die Pacers-Spieler. Die wissen, da ist eine Menge Geld im Spiel und das Geld wollen sie haben. Plus, gerade so junge Rebuilding-Teams, die ja noch Jahre weg sind, irgendwie ein Contender zu sein oder vielleicht auch nie ein Contender werden. Ich denke, dass es der Entwicklung eines jungen Teams sehr hilft, Erfolgserlebnisse zu haben.
Mhm.
Sicherlich, wenn Indiana jetzt in die Playoffs kommen würde, und ich denke, sie werden in die Playoffs kommen, dann ist auch das schon ein Erfolgserlebnis. Dann wird man vielleicht in Runde 1 ausscheiden und kann aber trotzdem auf die Saison als Erfolg zurückschauen. Aber ich denke, dass es für so junge, unerfahrene Teams wahnsinnig wichtig ist, so in Anführungszeichen Playoff-Luft zu schnuppern, die jetzt halt keine Playoff-Luft ist, aber auch dort quasi diesen Erfolg mitzunehmen. Und ich denke, gerade ein Team wie jetzt Indiana und die Pelicans ein bisschen abgeschwächt, aber gerade ein Team wie Indiana, wenn die das Ding jetzt gewinnen, das ist so ein Erfolgserlebnis für die und kann der Entwicklung dieses Teams so sehr helfen. Und alleine dieses, yo, wir haben was geschafft, wir sind auf dem richtigen Weg, unabhängig davon, wie weit man jetzt in den Playoffs kommt. Und deswegen glaube ich, ist das gerade für Rebuilding-Teams auch in den kommenden Jahren sehr interessant, weil A, dass Teams sind mit Spielern, die halt noch nicht diese Erfolge hatten, plus für die dieses Geld sehr, 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 sehr viel bedeutet. Und von daher auch aus dieser Perspektive ein absoluter Win. Also ich habe es schon angesprochen, Win, Win, Win für alle Beteiligten. Auch, dass man das in Vegas macht, was vielleicht auch underrated ist, worüber keiner redet. Die verbringen jetzt mitten im Dezember ein paar Tage in Vegas. Die wären jetzt vielleicht in freaking Minnesota gerade, wenn es dieses In-Season-Tournament nicht geben würde und du sagst den Spielern, okay, wenn ihr jetzt hier ins Halbfinale kommt, dann könnt ihr sehr, sehr viel Geld verdienen und ein paar Tage in Vegas verbringen. Habt ihr da Bock drauf? Natürlich haben die da Bock drauf.
James also Harden ist stinksauer, dass die Clippers nicht dabei sind.
Auch das denke ich, ja, und jetzt muss er in L.A. chillen, der Arme.
Der Arme.
Aber auch das denke ich, ein unterbewerteter Faktor. Plus der Vegas-Markt natürlich eh wahnsinnig interessant für die NBA. Also ich bin hyped. Ich war skeptisch, weil man hat die Regeln nicht so richtig verstanden. Die Courts sind hässlich, die allermeisten von denen. Sicherlich auch ein paar Bedenken so, wenn es um Travel geht. Das ist für einige Teams jetzt gerade für die Pelicans, die dann auf einmal nach Sacramento fliegen mussten. Das ist weit und das ist sich strapazieren und es gibt sicherlich ein, zwei kleine Sachen, ne, auf die man optimieren kann, die man besser machen kann, was aber auch ganz normal ist, wenn sowas jetzt zum ersten Mal durchgesetzt und eingeführt wurde. Gibt es immer Sachen, die noch besser laufen können und an denen man noch arbeiten kann, ein paar kleinere Schrauben. Deswegen, ich war skeptisch, aber ich bin wie du auch all in und es ist für mich auch wahnsinnig verlockend, da mal hinzufahren irgendwann nach Vegas, um das mal zu begleiten irgendwie als Media Member und da mal mit im Dezember ein paar Tage in Vegas zu verbringen und das alles mal so mitzunehmen.
Total.
Es gibt ja so ein bisschen All-Star-Weekend-Vibes, aber es geht halt um was. Und deswegen, ich bin gespannt, was die NBA da draus macht, wie das da vor Ort wird. Aber es hätte nicht besser laufen können für irgendjemanden in meinen Augen.
Und so ein Format wird ja auch, also die gerade zum Beispiel die Pokalwettbewerbe im Fußball, sind ja hauptsächlich so attraktiv, weil sie diese Tradition mitbringen. Und ich glaube, je länger es das gibt und wenn wir dann irgendwann in 10 Jahren, wenn das dann schon so etabliert ist, dass Teams auch umso mehr Bock drauf, wenn wir dann drüber reden, boah, die Lakers könnten jetzt hier ihren dritten NBA Cup holen, das wäre Rekord und so, das wird ja dann tendenziell noch immer mehr. Also außer die NBA verkackt es irgendwie mit irgendwelchen komischen Änderungen. Aber ich gebe dir recht, es gibt so ein paar Sachen, die man noch verbessern kann. Aber generell, ich bin wirklich auch ein großer Freund von dem Modus, den man gewählt hat. Ich fände es zum Beispiel geil, aber das ist dann natürlich auch travel-technisch schwierig und du musst es ja auch einbetten in den Regular Season Schedule.
Keine Conference?
Genau, ich fände es geil, wenn man vielleicht sogar schon für die Gruppenphase, aber spätestens dann in der K.O.-Phase, wenn man einfach Osten und Westen weglassen würde. Also dass wir dann wirklich, ey, Viertelfinale NBA Cup, Pacers gegen Suns oder so. Das fände ich ziemlich cool, weil es dann nochmal ein bisschen mehr dieses, okay, die Suns, wir sehen uns nur zweimal im Jahr und die beiden Spiele sind tendenziell bedeutungslos, aber jetzt haben wir wirklich mal, jetzt können wir Kevin Durant und Devin Booker mal, wenn es um was geht, den Arsch versohlen, so nach dem Motto. Das wäre eine Idee, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich logistisch dann tatsächlich eine Spur zu krass. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann. Aber vor allem diese Geschichte mit dem Point Differential. Was man so hört aus den USA, aus Podcasts und Artikeln, ich glaube, das ist das, wo sich die US-Kollegen und auch der Durchschnittsfan am meisten dran aufhängt. Ich glaube, auch da hilft es uns, dass wir vom Fußball sensibilisiert sind. Und ich glaube ja auch im europäischen Basketball ist Punktedifferenz ein Faktor in den Ligen und so. Das kennen die halt so nicht. Aber wie gesagt, es gab dieses Jahr schon kuriose Szenen mit Hackershack gegen Drummond und so. Irgendwann in den nächsten Jahren wird es krasse Szenarien geben, dass irgendwo die Kings gerade gewinnen und dann die Warriors in letzter Sekunde aber doch nicht mit 25 verlieren, sondern nur mit 20 verlieren und dann sind die Kings plötzlich draußen. Irgendwie sowas. Und das ist geil. So, das habe ich dieses Jahr schon sehr, sehr genossen. Dass du plötzlich, dass es dich interessiert, an einem random Dienstag im November, ob jetzt die Celtics mit 30 gewinnen oder mit 15 gewinnen, das hat meiner Meinung nach keinen Nachteil. So, das hat nur Vorteile. Außer, dass du vielleicht geneigt bist, deine Stars länger spielen zu lassen. Und ja, dann sind wir wieder bei dem allgemeinen Problem. Zu viele Spiele, zu viele Minuten, zu viel Strapazen. Aber ja, ich bin großer, großer Fan von fast allem, was jetzt in diesem Premierendurchgang passiert ist. Und ich bin sehr gespannt auf die K.O.-Phase, Halbfinale, Finale in Vegas. Und wenn dann ein Team erstmals diesen NBA Cup in die Höhe recken darf und die jeweils eine 500.000 einstreichen darf, könnte ich mir auch vorstellen, das darf man auch nicht vergessen, Halliburton hat das gesagt in einem Interview diese Woche oder letzte Woche, so nach dem Motto, hey, ich habe noch nie was gewonnen in meiner Karriere. Ich will endlich mal, so im Kern sind das ja alles Dudes, die ultra kompetitiv sind, sonst wären sie nicht in der NBA. Allein denen zu sagen, hier, es gibt einen Pokal und euer Team kann sich krönen zum NBA Cup Champion, allein das wird sich, glaube ich, auch, je prestigeträchtiger die Geschichte wird in den nächsten Jahren, Teams werden richtig Bock haben, dieses Ding zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, ich bin Fan und ich glaube, das kann in den nächsten Jahren auch nur besser werden.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort.
Ja, glaube ich auch. Dann bleibt uns nur noch Trivia. Beziehungsweise vielleicht vorher kurz der Hinweis, Leute, nächste Woche ist wieder Mailbag-Time. Wir werden da nochmal wie gewohnt einen Fragenaufruf starten. Vielleicht habt ihr ja sogar Fragen zum In-Season-Tournament dann noch, also zu etwas, was wir heute besprochen haben, beziehungsweise, na, wenn der Mailbag dann kommt nächsten Donnerstag, ist das Finale schon wieder ein paar Tage her. Aber wenn ihr Bock habt, gerne natürlich auch Fragen dazu, Fragen zur sonstigen Saison oder auch Fragen, die gar nichts mit dem laufenden Geschehen zu tun haben. Wie immer, Aufruf kommt, entweder per Mail oder irgendwie in den sozialen Medien. Da dürft ihr euch drauf freuen, nächste Woche. Und jetzt gibt es noch die Trivia-Frage, die habe ich mitgebracht. Und es ist heute keine reine Basketball-Trivia-Frage, sondern eine, ja, würde ich sagen, relativ klassische Sport-Trivia-Frage. Forbes veröffentlicht jedes Jahr eine Liste der bestbezahlten Athleten und Athletinnen, wobei, wenn man ehrlich ist, sind es eher Athleten. Es hat tatsächlich eine Frau in die Top 50 geschafft, habe ich gerade gesehen. Meine Frage an dich, die Forbes-Liste der bestbezahlten Athleten des Jahres 2023. Versuch mir doch mal, die Top 10 zu erraten oder zumindest einige aus den Top 10. Und dann können wir im nächsten Schritt vielleicht nochmal uns konzentrieren auf die NBA-Spieler, die da irgendwo vertreten sind in diesen Top 50.
Ich denke mal, dass, also alles andere als Ronaldo und Messi ganz oben wäre ein großer Schocker. Fußball, größter Sport der Welt. Und ja. Messi und Ronaldo sind die beiden größten dieses
Platz 1 Cristiano Ronaldo, Platz 2 Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auch weiterhin. Das ist immer aufgeteilt bei Forbes in On-the-Field-Earnings und Off-the-Field-Earnings. On the Field Ronaldo 46 Millionen, Messi 65 Millionen. Da gibt's generell einige, die da deutlich höher sind als Ronaldo, aber off the field, Werbeverträge und Co. hat er halt mal wieder 90 Millionen eingestrichen, der Gute. Was, wenn man das nach off the field sortieren würde, tatsächlich aber nur Platz 2 ist in den Top 50. Aber in Summe kommt er dann auf 136, das sind 6 mehr als Messi auf Platz 2. Also ja, dann Bauchgefühl trügt dich nicht. Das sind die beiden an der Spitze.
Ich weiß, dass Mbappé wahnsinnig viel Geld verdient, sowohl on als aber auch off und super exklusiv ist und mit sehr, sehr wenigen Werbepartnern nur zusammenarbeitet, sehr, sehr ausgesucht und da echt. Ich glaube sogar, dass Mbappé, da habe ich neulich so ein Video-Breakdown gesehen, das war sehr interessant gemacht, dass er teilweise auch nicht auf den PSG-Bildern drauf ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, Alkohol beworben wird oder irgendwas, wofür er nicht steht.
Ja, das und liegt aber daran, dass er sehr clever war in den Vertragsverhandlungen und sich seine eigenen Bildrechte, die normalerweise an den Verein übertragen werden, die hat er selbst behalten und ist damit wahrscheinlich der einzige Fußballer überhaupt, weil das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, generell die Vertragsverhandlungen zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain sind nicht ganz traditionell. Aber ja, hast du recht, er darf quasi uneingeschränkt bestimmen, welche Bilder von ihm der Verein benutzen darf und welche nicht in irgendwelchen Kampagnen.
Ist das nicht auch ein Grund, warum er mittlerweile noch nicht bei Real spielt, weil das bei Real nochmal ein bisschen heftiger ist, was sie auch bekommen von deinen Sponsoreneinnahmen? Ja. Irgendwas war da. Ich glaube, Real sagt, yo, wir geben euch ja halt die Plattform. dann.
Ja, irgendwie in die, da bin ich auch nicht, weiß ich auch nicht genau, aber das war damals schon bei Beckham, Beckhams Wechsel und Figo und so weiter, in den Galacticos Anfang der 2000er war das schon irgendwie ein Thema, dass Real da eine besondere Herangehensweise hat. Das hab ich, da klingelt auch was. Kylian Mbappé ist jedenfalls Platz 3, hast du absolut recht.
Oh, damn.
Mit On-the-Field-Earnings von 100 Millionen. und Off-the-Field tatsächlich nur 20. Also auch da hast du, es ist nicht viel im Vergleich zu einigen der anderen Namen da oben, aber es ist sehr exklusiv. Also ich glaube zum Beispiel EA, er war ja auf dem Cover von FIFA 23, dem letzten FIFA. Und da, das ist zum Beispiel einer seiner Partner.
Ich denke mal, wenn du mich schon so fragst, wir sind ja hier immer noch ein NBA-Podcast, dann wird wohl auch der ein oder andere NBA-Spieler mit dabei sein. Also ich meine, dass LeBron mit dabei ist.
LeBron ist Platz 4.
Okay, ja.
Und es sind LeBron insgesamt 3 NBA, also 3 Basketballspieler in den Top 10.
Steph macht doch auch haufenweise Kohle, oder?
Mhm. Steph auf Platz 8. Also bei LeBron sind es on the field 44,5, off the field 75 und bei Steph sind es 48,4 an Gehalt und 52 an sonstigen Einnahmen.
Boah. Wer jetzt der dritte ist. Harden macht der macht ja nicht mehr so viel on the court. Ich überlege gerade, welcher Max-Spieler verdient denn richtig.
Harden ist auf Platz 27, on the court immerhin noch 33 Millionen dieses Jahr, off the court 22 Millionen. Mhm. Und dann hier bei Harden ist noch eine dritte Spalte mit off the court Strip Clubs.
Der wird dann einfach bezahlt dafür, dass er
genau
da dann ist. Das ist wirklich eine Einnahmequelle von Influencern. Die werden dann von Clubs bezahlt, um einfach nur da zu sein.
Sagst du aus eigener Erfahrung? Hey. Ich stelle mir das bei, kennst du die, also ja, kennst du definitiv, aber die How I Met Your Mother-Folge, wo Barney entscheidet, was sein neuer Go-To-Strip-Club wird, wo er diesen Draft vereint. Es ist geil. Es ist so genial.
Mouth Beach oder sowas. Take my talent. Oh Mann, ja. The Decision. Boah, ich weiß nicht, wer ist der dritte?
Kevin Durant auf Platz 10. Dicht gefolgt von Giannis auf Platz 11 tatsächlich. Mm. Also die beiden schenken sich nicht viel. Beide 45 off the court. Bei Durant sind es 44,1 und bei Giannis 42,6 an Gehalt. Mm. Denjenigen auf Platz 9, den möchte ich dir noch keinen Tipp geben, weil ich glaube, da kommst du auch so drauf. Die Plätze 5 bis 7. Platz 5 ist ein Boxer und Platz 6 und 7 sind Golfer. Und es ist nicht der eine Golfer, den jeder kennt.
Tiger?
Tiger ist auf Platz 16.
Wusstest du, dass Tiger Woods, dass das nicht sein richtiger Name ist?
Habe ich ja irgendwie gehört.
Tiger ist nicht sein richtiger Vorname.
Das ist nämlich Eldrick Taunt Tiger. Also Tiger ist da wirklich Eldrick Taunt. Ja, da hätte ich mich auch Tiger genannt.
Ja. Boah. Ja, ne, das
der ist
aber auch
auf
so
Platz,
also im
der
Golf.
Ist auf Platz 16. Ja, Golf ist, ja. Golf es ist, also wenn du mich jetzt fragen würdest, nenne mir alle Golfer, die du kennst, würde ich sagen Tiger Woods und dann tatsächlich den einen, den kenne ich noch. Aber auch da nur irgendwie so den Namen mal gehört. Hm. Und der ist auf Platz 7.
Ja, und im Boxen steckt ja eh sehr großes Geld. Ich denke mal, wenn Floyd gekämpft hätte, dann im letzten Jahr, dann wäre er sicherlich auch mit drin. Ansonsten, boah. Na, so in Richtung Formel 1 vielleicht, jemand wie Hamilton.
Das habe ich auch gedacht, hat mich ein bisschen überrascht. Es sind 2 Formel 1-Fahrer auf den Plätzen 21 und 22. Der eine ist Hamilton und der andere der amtierende Weltmeister, soweit ich weiß. Max Verstappen. Aber bei denen ist der Off-the-Court-Anteil halt ziemlich gering. Also bei Verstappen sind es 4 Millionen und bei Hamilton auch nur 10 Millionen. Deswegen sind die da ein bisschen abgefallen. Also ganz kurz, die beiden Golfer sind Phil Mickelson auf Platz 7 und Dustin Johnson auf Platz 6. Und bei denen ist halt on the field crazy. Also 104 Millionen hat Phil Mickelson on the field verdient. 2 Millionen off the field und bei Dustin Johnson ist es ähnlich. Und Platz 5 der Boxer ist Canelo Alvarez mit insgesamt 110 und davon auch halt 100 im Ring. Also das sind generell Golf und Boxen sind so die zwei Sportarten, wo du wahnsinnig viel.
Aber jetzt, wo du Golfen sagst, wo sie ja auch
Sport
mit Preisgeldern spielen und nicht mit so ausgehandelten Verträgen, ist nicht so in Richtung Tennis oder so, jemand wie Djokovic?
Nicht schlecht, Tennis ist richtig, Djokovic nicht und Djokovic ist auch nicht in den Top 50. Krass, okay.
Also ist ein Tennisspieler in der Top 10, aber nicht Djokovic.
Ja.
Ein aktiver Tennisspieler.
Nicht mehr.
Ja, dann ist Federer.
Mhm.
Das muss ja alles, offen gefühlt sein. Gut.
Kennst du dieses Kobe und Kwame Brown Meme?
Ja, ja.
Kobe und Kwame Brown on whatever combined for 63 points oder so. Also so ja. Kobe scored 62, Kwame 1, so ungefähr.
Okay.
Roger Federer 95,1 Millionen total, davon 95 Millionen off the field.
Lol.
Also der Mann hat anscheinend $100,000 verdient mit Tennis in diesem Jahr. War aber eben noch aktiv, also sonst wäre ja zum Beispiel Michael Jordan irgendwie, wenn wir retired Leute, wären die natürlich da auch mit drin. Aber er war ja noch aktiv Anfang des Jahres, deswegen zählt er da mit rein. Und Serena Williams ist die einzige Frau, die es in die Top 50 geschafft hat und auch der einzige andere Athlet/Athletin aus dem Tennis. Also kein Djokovic, kein Nadal, kein, oh Gott, wie heißt er denn, der junge Spanier? Alcaraz. Also Tennis nicht wirklich vertreten. Und bei Serena Williams ist es halt auch 0,3 Millionen on-field, 45 Millionen off-field.
Ja, die macht haufenweise Schotter abseits.
Damit sind wir durch mit den Top 10. Vielleicht noch so ein paar interessante. Russell Wilson ist der bestbezahlte Footballspieler gewesen auf Platz 12. Neymar ist auf Platz 13, Entschuldigung. Neymar auf Platz 12. Und ansonsten, wenn wir Richtung NBA wieder denken, dann sind wir bei Russell Westbrook, also Giannis auf 11, hatte ich ja schon gesagt. Russell Westbrook auf Platz 14. Einfach weil er in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison noch wahnsinnig viel, also 47 insgesamt on court. Klay Thompson auf Platz 23. Lillard 25, Harden 27, Paul George, Kawhi, Bradley Beal, Anthony Davis, Jimmy Butler. John Wall auf Platz 41. Das ist wahrscheinlich die krasseste Ratio in die andere Richtung. Also John Wall hat 47,3 Millionen on the field und 0,5 off. Und diese 0,5 off werden in den Top 50 nur getoppt von Deshaun Watson im Football, aus offensichtlichen Gründen. Und nochmal ein Footballspieler war da gerade hier. Genau, Orlando Brown Jr., den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Der hat nur 100.000 verdient, aber dafür 48,5 on-field. Also ja, John Wall genießt die Frührente mit seinem immer noch exorbitant hohen Vertrag. Und vielleicht noch interessant, Luca auf 44 und das war es an Basketballern. Und vielleicht noch interessant, Tom Brady hat es noch ganz knapp in die Top 50 geschafft, obwohl er nur 1,2 Millionen mit Football verdient hat. Die restlichen 44 waren.
Krypto-Partnerships.
Zum Beispiel.
To the moon.
Hat der jetzt, also arbeitet der jetzt schon bei ESPN? Das war doch irgendwie die große Story, dass der einen mega ESPN-Vertrag.
So. Ja, irgendwie so weit. Ich glaube nicht. Ich glaube, das
ist erst in Zukunft
angetreten.
Ne?
Ja, ja.
Ja, also sind die 44 rein aus Werbedeals und Co. Ja, das waren die Forbes-Athleten. Du hast die Top 4 und dann auch noch die, oder Steph zumindest noch und Federer. Also war nicht schlecht. War nicht schlecht.
Danke, danke.
In diesem Sinne, Leute, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, nächste Woche Mailbag. Wir freuen uns. Wir hoffen, ihr auch. Ich mache mich morgen auf den Weg nach Hamburg und dann hören wir uns von dort. Und du bleibst in deiner Metropole jetzt gerade mal.
Mhm.
Ja, ja, okay.
Ja, es geht jetzt in einem Monat in so ein kleines Kaff namens Los Angeles. Bis dahin werde ich noch ein bisschen das Großstadtleben hier in Dessau genießen.
Ja, schön. Da hast du die Stadt der Engel noch mal richtig schön einsaugen, bevor es nach Los Angeles geht.
Du sagst es. Nee, schöne Folge. Hat Spaß gemacht.
Ebenso. Leute, danke wie immer fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.